Und ich habe auch nie traurig vor einer Schnapsflasche gesessen und so, ne? Also, sondern ich habe immer gefeiert eigentlich. Ich habe wirklich immer, also ich habe immer eine gute Zeit gehabt. Ich habe nur leider immer dann irgendwann nur noch eine gute Zeit gehabt, wenn ich getrunken habe. Und habe halt den Rest des Lebens mega langweilig gefunden und pflichterfüllend und doof und mich immer nur auf den Moment des Konsums gefreut. Ne? Also ich habe schon irgendwann begriffen, dass ich auf dem Weg meiner Eltern bin. Also das war schon irgendwann klar. Meine Mutter ist mit 63 gestorben an den Folgen ihres Konsums. Irgendwann ist halt der Dopaminhaushalt wieder in Ordnung und der normale Tag macht halt wieder Spaß. Ne? Also mir macht es richtig doll Spaß zu arbeiten. Mir macht es Spaß einzukaufen, zu kochen. Also mir macht Verbindung Spaß. Mir macht also ich habe halt irgendwie, ich brauche, also und das ist halt das Tolle, wenn das, ja, der Dopaminspiegel wieder in Ordnung ist, dass das Leben halt einfach grundsätzlich halt einfach fantastisch ist. Also so, ne, das ist halt das Allerbeste.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und heute habe ich Dani zu Gast bei mir im Podcast. Dani ist 52, kommt aus Hamburg, ist leidenschaftlicher Fußballfan und Tourguide auf St. Pauli. Wir sprechen heute über suchtkranke Eltern, wir sprechen über Depressionen, die große Liebe zur Kneipe, wir sprechen über St. Pauli, nüchtern und betrunken, wir sprechen natürlich über Fußball und über Freundschaften. Ein extrem tolles Gespräch mit einem extrem tollen Menschen. Danke, Dani, Grüße an dich und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hey, Dani, herzlich willkommen im Podcast.
Dankeschön. Hallo Linda.
Hi, ich freue mich riesig, dass wir zwei heute hier ein bisschen uns unterhalten und freue mich sehr, dass das geklappt hat. Mega, mega cool. Herzlichen Dank für deine Zeit schon mal. Ja, wie war's so? Wie war dein Sonntag bisher?
Schön. Ich habe sonntags immer frei. Ich muss samstags immer arbeiten und ich habe sonntags immer frei. Insofern war der erstmal richtig schön. Es
Cool.
sind ja doch schöne Sonntage, seitdem man nicht mehr katern muss, ne? Also das ist ja so, wo man richtig viele Sachen machen kann und so. Also das war sehr schön. Insofern sehr gut.
Das ist wirklich wahr. Das ist richtig,
Ja.
richtig, richtig cool. Ich finde das auch. Irgendwie, man hat einfach den ganzen Tag so.
Ja.
Ja, wie lang trinkst du jetzt eigentlich schon nicht?
Hätte ich mal nachgucken können, jetzt die genaue Tageszahl und
Ja.
Glänzen, ne? Darüber bin ich schon hinaus. Ungefähr
Ja,
2,5 Jahre.
ah, okay, wow, Gratulation. Cool.
Danke. Ja,
Ja,
danke.
ich wüsste es jetzt bei mir auch nicht aus dem Kopf.
Nö.
Weil ich auch irgendwie keine Tage zähle. Zählst du Tage oder so? Anscheinend
Also
nicht,
ich
ne?
habe noch so eine App am Anfang total, ne? Also
Ja.
ich habe auch noch so eine App und ich gucke manchmal rein und ich habe irgendwann bald den tausendsten Tag. Und da habe ich gedacht, den will ich irgendwie, da will ich was machen. Also weiß ich noch nicht was, aber den beobachte ich gerade. Der ist aber auch nicht irgendwann im September. Wahrscheinlich verpasse ich ihn dann doch. Also, aber tausend finde ich schon gut.
Ja, das ist mega. Ja, das ist cool.
Ja. Du, wie lange bist du denn nüchtern?
Ich bin jetzt im, warte mal, 5,5 Jahre.
Ach so, ja.
Ja, irgendwie so. Irgendwie so, ja. Ich habe zum 30er einer Freundin das letzte Mal so einen Vollrausch gehabt und dann danach irgendwie nochmal einen Wein getrunken oder so, aber ich kann mich da auch nicht so richtig dran erinnern. Ich habe jetzt ja auch nicht gesagt, jetzt trinke ich nichts mehr. Also heute ist der
Okay.
letzte Tag, wo ich das hat sich dann irgendwie so dann ergeben, ja. Also ich meine, es hat eine arge Vorgeschichte, ist jetzt nicht so, ich dann plötzlich war das Leid vorbei, sondern es hat natürlich so, aber genau deswegen, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß, weil ich aufgehört habe zu rauchen. Das habe ich mir nämlich tätowiert. Das,
Ach, geil.
ja, man, also die im Podcast sehen es jetzt nicht, aber ich zeig's dir trotzdem.
Ja,
Ja.
cool. Ja,
Ja, und
gute Stelle.
ja, das war so. Das weiß ich. Das war sehr vorsätzlich. Wo genau beginnt deine Geschichte mit Alkohol?
Das hattest du ja schon, deine erste Frage in der Vorbereitung war ja auch schon, wann hast du das erste Mal getrunken, wo ich dir gesagt habe, nee, das ist tatsächlich nicht der Beginn meiner Geschichte mit Alkohol. Insofern danke ich dir für die Frage.
Ich hab sie umformuliert, ja.
Sehr schön, genau. Ja, meine Geschichte mit Alkohol beginnt halt da, dass meine Eltern eben alkoholabhängig waren. Und ich habe auch erst in der Nüchternheit gelernt, wie bedeutsam das ist für eine Person als Kind, als erwachsenes Kind von AlkoholikerInnen, weil ich wusste das alles nicht, dass die ja sehr viele Persönlichkeitsmerkmale einen tatsächlich, also häufig, sag ich mal. Ja. Also meine Eltern haben jetzt weder körperliche noch sexuelle Gewalt oder so habe ich erlebt, ne? Also das erstmal, um das jetzt hier auszuschließen, darum ging es nicht, sondern sie waren halt einfach ja erstmal lange Zeit sehr gut gelaunte Feierleute. Also ne, Alkoholabhängigkeit beginnt ja schleichend und haben viel mit den Nachbarn und so weiter, ne? Also ich, um jetzt mal so diese Horrorvision, die sich vielleicht in einigen Köpfen jetzt so aufmachen, denn erstmal so zu besänftigen. Aber Kinder von alkoholkranken Eltern erleben ihre Eltern halt als total unstet, ne? Und die sind halt manchmal total gut drauf und man darf alles. Man darf halt noch mal raus und wach bleiben und noch Fernsehen und noch dies und noch das. Und mal sind sie halt wahnsinnig schlecht gelaunt und alles stresst und man stört. Und naja, wir kennen halt beide Situation genau, weil entweder haben sie halt konsumiert oder sie haben halt gekatert. Ne? Und für Kinder ist das halt nicht so klar zu unterscheiden in dem Moment. Und deswegen sind halt ja Kinder von Suchtkranken, sag ich mal, immer sehr auf der Hut und scannen ihre Umgebung genau und entwickeln sich halt häufig zu sehr empathischen Erwachsenen, die halt sehr aufmerksam sind und gut moderieren können, gut alle Leute beobachten, lesen können und so weiter, dann sind die halt sehr, versuchen sehr, gute Laune zu verbreiten immer, Kinder von Suchtkranken. Also es sind häufig sehr gute EntertainerInnen, die halt, also weil das natürlich der Moment ist, wo man Liebe erhält. Und dann sind sie halt sehr engagiert natürlich und sehr selbstständig. Das ergibt sich jetzt von selber, denke ich, so dass man das halt sehr früh lernt. So war es bei mir auch. Und das klingt jetzt natürlich erstmal nach spitzenmäßigen Persönlichkeitsmerkmalen, die man da mitbekommt. Aber das Problem daran ist, dass es halt alles super, super anstrengend ist. Gerade wenn sich das eben so entwickelt, dass man das nicht lassen kann. So, und ich, und so ist halt natürlich, bin ich eine sehr beliebte Freundin und Person und ich war in meinen Jobs immer extrem erfolgreich und so, aber ich habe halt einfach schon seit frühem Erwachsenensein immer schon depressive Episoden und habe ein wahnsinnig anstrengendes Leben gehabt dadurch, muss ich sagen. Gut, das ist und deswegen muss ich da anfangen, weil das halt eben mich halt auch zu jemand einmal mit Depression gemacht hat und auch zu jemandem, der natürlich sehr früh selber konsumiert hat, um das alles auszuhalten und zu leisten, was ich da das Gefühl hatte, immer leisten zu müssen, so, ne?
Ja. Wie sieht das, also ist das so, ab wann war dir das so bewusst? War das so eine bewusste Entscheidung, dann auch zum Alkohol zu greifen? Oder ist es dir oft bewusst, dass du die bist, die entertaint und die anderen unterhält und für gute Laune sorgt?
Ja, das war mir immer bewusst. Also das war, ich bin eine Menschenfängerin, eine Entertainerin. Das klingt jetzt nach einem Eigenlob oder so. Ich bin halt einfach jemand, der sehr gut unterhalten kann und eine Freundemillionärin und Menschen sind wahnsinnig gerne mit mir zusammen. So, ne, das wusste ich schon immer. Und und das hat auch, muss man ja auch sagen, das hat nicht nur negative, ne, das hat mich halt auch total getragen und hat mich halt auch total selbstbewusst gemacht, das sag ich auch mal, ne? Und hat mir sehr viel Gutes gebracht. Also das muss ich auch gar nicht, also stimmt, kann ja beides stimmen, ne?
Ja, klar. Absolut.
Aber dieser, also ich sag mal, dieser Zusammenhang, also das, das habe ich erst gelernt, als ich nüchtern geworden bin und mich mit dem Thema ja, Alkohol, Suchtkrankheit und sowas alles beschäftigt habe und da ja von einer Therapeutin halt ein Buch bekommen habe über Kinder, erwachsene Kinder von Alkoholkranken, so sagt man, ne? Oder auch Suchtfamilien,
ja.
wo ich echt dachte, das gibt's doch nicht. Also das kann ja gar nicht angehen, das bin ja ich. Also, ne, das war natürlich.
Ja. Ja, voll gut. Wir können das Buch ja dann auch noch verlinken. Du kannst mir dann, dann nochmal den Titel schicken und so. Und dann werde ich das auf jeden Fall in die Shownotes packen, wenn das für irgendjemanden jetzt interessant ist. Wie war das in der Kindheit? Das würde mich auch echt interessieren. Hast du das wirklich so registriert, dass deine Eltern ein Alkoholproblem haben? Oder?
Nee. Also tatsächlich ist nee, gar nicht. Also ich habe meine Eltern natürlich betrunken gesehen und feiernd. Also, ne, das ist ja auch, wie gesagt, ein schleichender Prozess. Mm. Die haben halt unglaublich gesellig, unglaublich beliebt, auch in der Nachbarschaft, viel gegrillt auf der Terrasse. Also so wie man sich das, ja, genau. Also erstmal total sympathische Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist eben, wie gesagt, eine schleichende Erkrankung. Ich habe auch eine ältere Schwester, die ist allerdings 8 Jahre älter tatsächlich, die davon nicht so betroffen ist wie ich. Also wir haben da auch schon offen drüber gesprochen. Und die ist dann tatsächlich mit 16 ausgezogen, weil dann hat es sie genervt und sie hat es nicht mehr ausgehalten und ist gegangen. Also so, ne? Und ich war aber dem eben noch ausgesetzt. Also das hat sie selber auch so gesagt, so, ne, dass das dann wusste, es wurde halt eben immer. Ja, wurde nicht besser, sag ich mal, ne? Und mein Vater ist dann sehr viel, ja, ich glaube, was würde man sowas wie ein Quartalssäufer, hat man gesagt, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so aktuell ist, diese Begriffe, der halt dann richtig, ja, 3 Tage weg war, denn, ne, ich komme so vom Stadtrat von Hamburg, das heißt schon so ein paar Tage auf der Reeperbahn verbracht, dann ohne Portemonnaie und Schlüssel irgendwann zu Hause zurückgekommen und das habe ich natürlich total mitbekommen und auch betrunken auf meinem Geburtstag aufgetaucht und so weiter, ne? Und würde ich jetzt aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, er hatte auch deswegen große Probleme beruflich. Er war sehr viel arbeitslos, immer wieder in der Probezeit noch den Job verloren und so, ne? Also das natürlich, also würde ich heute auch der Abhängigkeit irgendwie zuschreiben, das habe ich damals halt nicht begriffen. Und meine Mutter eben auch eine Partymaus, sag ich mal, und irgendwann, also als ich so Teenager war, dann aber auch eine Person, die jeden Abend vorm Fernseher alleine sich eine Flasche Wein geklinkt hat, also, ne, also.
Ja, krass. Also ich finde es auch so krass, weil das einfach so, für mich war es auch so normal als Kind, dass einem irgendwie so der Blick dafür, wir hatten so einen Nachbarn, also ich komme ja auch so vom Land, und der Typ vom Gegenüber, der Nachbar dort, der lag regelmäßig im Graben neben dem Haus. Weil der ist, oder ich habe ihn auch ganz oft als Kind beobachtet aus dem Fenster, wie er nicht das Schlüsselloch findet und dann einfach so umkippt. Aber das war so total normal. Oder bei meinem Vater in der Firma auch, da war auch einer, der regelmäßig dort in den Kisten, in den leeren, so Obst- und Gemüsekisten, der hatte so eine Obst- und Gemüsefirma, da lag und gepennt hat und so. Und auch, es war oft immer ein Bier am Tisch, wenn mein Opa irgendwie auch viel getrunken hat und so weiter, mein Vater eh auch. Also, und ich finde das so interessant, dass man das fällt einem irgendwie überhaupt nicht auf.
Ich finde, also aus heutiger Sicht ist es eher, glaube ich, was mich so beeinträchtigt hat, ist halt so dieses, also die Idee von der Zeit, wo ich das halt nicht zusammenbringen konnte, ne? Also dass da einfach auch viel meine Persönlichkeit gebaut hat, so, ne? Wo also die Vorstellung von einem Kind, dass das halt nicht versteht, warum die Person jetzt, ne? Also der Elternteil jetzt so super schlecht drauf ist und warum kann ich den jetzt gerade nicht fragen, was morgen ist oder so, ne? Also so dieses, ich glaube, das ist so, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, so sehen, die Eltern sind betrunken oder so. Also wahrscheinlich ist auch der Moment des Feierns viel leichter anzuschauen, als halt dieser stete Moment des Katerns, denn, ne? Das ist natürlich die viel anstrengendere Zeit und also für jemand, der regelmäßig konsumiert und wo so ein Kind halt was sagt, ich brauche eine neue Winterjacke, ne, irgendwie eine Katastrophe sein kann, so, ne, und so aufgenommen wird. Also, ne, das ist, glaube ich, was. Und ich, also, wie gesagt, das weiß man, glaube ich, nicht mehr. Also ich weiß es nicht mehr und ich glaube, da bin ich nicht alleine, aber da halt noch weiter in die Zeit zurückzugehen und da eben als ein kleines Kind zu sein und das halt überhaupt nicht miteinander in Verbindung zu bringen, warum deine Eltern so unklar reagieren die ganze Zeit, ne? Und das halt irgendwie, also da eben die Not dann auch zu entwickeln, zu sagen, ich muss genau checken, was hier ist, ich muss genau wissen, was los ist. Also wie gesagt, so, ne? Ich würde jetzt sagen, also man gibt ja heute allem Namen, also man könnte jetzt sagen, das geht dann eben auch um Traumatisierung oder so, ne? Also komplexe Traumatisierung, da werden so Sachen angeschaltet, die, ich sage jetzt mal, zum Überleben notwendig sind, irgendwie, dass deine Eltern dich lieb haben und du nicht störst oder also so, ne, und dass die dir positiv gegenüber eingestellt sind und dann Verhaltensweisen entstehen, die man dann vielleicht auch als Erwachsene gar nicht lassen kann, obwohl das halt überhaupt gar keine Bedeutung mehr hat. Also ich muss nicht sterben, wenn ich nicht die ganze Zeit alle Leute entertaine. So, ich glaube, das ist so, also so platt gesagt, das, was bei mir häufig nicht angekommen ist, ne? Also das.
Ey, ja, ich fühle das total. Ich war auch voll die. Und also halt auch dieses so nicht zur Last fallen wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ja oft auch irgendwie dann gemeinsam. Das ist ja eigentlich auch so mangelnde Sicherheit. Also so und nicht diese Konstante zu haben, ja. Diese Eltern, die auch was aushalten können, sondern du hast die Erfahrung gemacht, die können eben mal, ist alles okay und vielleicht sogar auch egal oder so, so ein bisschen wurschtig und gut drauf und dann ist man wieder voll der Ballast wegen Kleinigkeiten, die im Vortag halt noch irgendwie, das ist halt erstens total verwirrend und besser, man fällt nicht zur Last und spürst du das heute auch noch, dieses nicht zur Last fallen wollen? Oder?
Total, genau. Also wie gesagt, also ich bin dann halt tatsächlich auch mit, also ich war auch früher schon in Therapie, muss ich sagen, aber jetzt meine letzte, also weil ich eben dann, also weil ich Depressionen immer der Grund waren, ne? Also deswegen war ich schon eben dann immer mal in Therapie, auch jetzt das dritte Mal auch schon in der Klinik und so vor. Aber erst in dieser letzten Therapie habe ich das so richtig begriffen durch so, das war dann eine Schematherapie, da spricht man von so Bewältigungsmodi oder von einem Bewältigungsmodus, was dann so identifiziert wurde, ne? So dieses selbstständig, irgendwie nicht störend, unterhaltend und so, ne? Also, dass man da so wie einen Modus einschaltet und wo ich immer zu meinem Therapeuten gesagt habe, ich schalte den nicht ein, ich kann den nicht ausschalten. Also so, ne? Das ist eigentlich eher so, dass, gestritten haben wir uns nicht, aber er hat immer gesagt, ja, dann schalten Sie Ihren Modus ein. Da habe ich ihm gesagt, nein, ich schalte den nicht ein. Der geht von alleine an. Ich kann ihn nicht ausschalten. So, ne? Das ist so eher das, und wo man dann natürlich irgendwann dann auch von Traumatisierung spricht. Aber wie gesagt, das sind so Worte. Heute muss immer alles ein Wort haben. Ne? Das kann man so nennen. Das muss auch nicht so sein. So, ne? Mir hilft das. Ja, auf jeden Fall.
Wenn jemand denkt, ich habe vielleicht Depressionen oder ich bin vielleicht ein bisschen depressiv oder von Zeit zu Zeit geht's mir wirklich schlecht, immer wieder in Phasen. Was würdest du so einer Person raten? Irgendein Gedanke, der dir geholfen hat vielleicht in so Zeiten? Gibt's irgendwas? Muss auch nichts geben. Also,
vielleicht eine Sache. Bei mir läuft es sehr episodenhaft. Also mir geht es lange Zeit gut und dann ist alles zu viel und dann bekomme ich eine depressive Episode, sagt man ja, ne? Und das ist, was mir jetzt mittlerweile hilft, ist, dass ich weiß, dass es vorbeigeht, ne? Also das ist so, ich glaube, vielleicht ist das ein guter Ratschlag, ne? Dass das halt einfach, ich versuche, wenn es soweit ist. Ich habe ja leider auch noch eine depressive Episode bekommen, als ich nüchtern geworden war. Ich dachte, ja, vielleicht ist jetzt alles vorbei. Es kommt nie wieder. Aber vor einem Jahr ungefähr hatte ich eine schwere depressive Episode, richtig doof. Und habe dann tatsächlich versucht dann die Tage rumzukriegen, ne? Also ich fange dann an, Computer zu spielen, weil ich weiß, dann geht die Zeit schnell vorbei. Also so richtig möglichst die Zeit tot zu machen, so, ne? Und die Tage und einen Tag nach dem anderen zu gewinnen, weil ich weiß, es wird irgendwann besser.
Wann bist du dann selbst in Kontakt mit Alkohol gekommen?
Klassischerweise, wie überall, irgendwie im Schützenfest. Ich würde sagen, so mit 13, 14. Das waren die 80er Jahre. Da gab es halt so Curaçao und grüne Banane. Das war damals so Liköre. Naja, wenn es sowas gibt wie normal trinken, dann habe ich normal getrunken. So, ne? Dann wie jede andere auch. So, ne? Ich habe dann auch mit Anfang 20 angefangen zu kiffen. Und habe dann gar nicht mehr getrunken, habe dann sehr exzessiv gekifft. Habe dann fand den Alkohol ganz doof, tatsächlich schon mal eine ganze Phase lang. Und habe dann mehrere Jahre, aber wirklich richtig täglich und so gekifft. Also ich habe immer was gebraucht, um mich zu betäuben, sage ich mal, jetzt aus heutiger Sicht. Und irgendwann wieder angefangen zu trinken. Also ich habe nicht täglich oder vielleicht ganz zum Schluss, aber eigentlich habe ich nie täglich, nie morgens, also zum und nie heimlich getrunken. Und ich habe auch nie traurig vor einer Schnapsflasche gesessen und so, ne? Also, sondern ich habe immer gefeiert eigentlich. Ich habe wirklich immer, also ich habe immer eine gute Zeit gehabt. Ich habe nur leider immer dann irgendwann nur noch eine gute Zeit gehabt, wenn ich getrunken habe und habe halt den Rest des Lebens mega langweilig gefunden und pflichterfüllend und doof und mich immer nur auf den Moment des Konsums gefreut. Ne? Also und wie gesagt, das ist halt ein sehr schleichender Prozess und ich habe schon irgendwann begriffen, dass ich auf dem Weg meiner Eltern bin. Also das war schon irgendwann klar. Meine Mutter ist mit 63 gestorben an den Folgen ihres Konsums. Und das waren dann halt nur noch, also gefühlt so 15 Jahre. Also, ne, und wo ich dachte, okay, in 15 Jahren bin ich auch genau da. Ne? Also dann, das wird ja nicht wieder besser. Also, ne, das ist ja was, das man sich komplett abschminken kann, dass das der Konsum irgendwann wieder mal wie durch ein Wunder wieder weniger wird oder ne, also das ist sicher in Wellen und so weiter, aber genau, das ist halt einfach immer schlimmer geworden, so.
Ja.
Und ich hab's halt, also das muss ich aber echt sagen, das ist mir auch alles erst klar geworden, als ich nüchtern geworden bin. Ich habe natürlich getrunken in sozialen Kontakten, also eben auch selten alleine. Und eben auch um diese starke Anforderung, die ich da an mich selber hatte, eben immer zu erfüllen.
Ja, welche Anforderung genau war das?
Zu entertain, zu die empathische, engagierte Person zu sein im Raum, die halt die ganze Zeit alle unterhält und betüdelt, sag ich mal. Oder sagt man hier in Hamburg, weiß ich gar nicht, ob man das umsorgt.
Ja, voll spannend. Wie ist das heute? Dann, also dieses Bedürfnis, andere zu umsorgen, ja, wie ist das heute?
Das ist für mich, ist das immer noch der einfachste Weg, sag ich mal. Ne? Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann schalte ich das an. Also, ne, ich spreche mal von anschalten, ne? Aber dann schalte ich diesen engagierten, empathischen, unterhaltsamen Modus an. Das ist für mich die leichteste Art, mich in sozialen Kontakten zu bewegen. Und es scheint natürlich von außen auch immer, es können sehr wenig Leute glauben, wie schlecht es mir eigentlich geht, so, weil ich halt natürlich von außen, super, super engagiert, super fröhlich und gut wirke. Ich reagiere jetzt sehr viel mit Rückzug. Es tut mir total gut, einfach alleine zu sein. Ich bin total gerne alleine. Und es hat natürlich, und ich habe, da habe ich tatsächlich im Vorfeld drüber nachgedacht, ob ich das so erzählen soll, falls da irgendwie Leute zuhören, die vielleicht noch nicht aufgehört haben oder frisch nüchtern sind oder so und dann das Gefühl haben, oh Gott, ich werde alle meine Freundinnen verlieren. Das ist ja eine der größten Ängste, gerade wenn alles, was man so in der Freizeit macht, eben auch mit Alkohol zu tun hat, sowas bei mir halt auch. Aber es ist natürlich so, ne, es ist nicht so. Bei mir war es so, dass halt diese Freundinnen halt auch in diesem Regel- oder in diesem Rollensystem gelebt haben mit mir zusammen. Und wenn man erstmal aufhört zu trinken, dann ist natürlich Naja, man macht halt das Spiel erstmal nicht mehr mit. Ich meine, das kann man sich vorstellen, auch wenn man noch trinkt, dass wenn jetzt plötzlich eine nicht mehr trinkt, das nervt natürlich total. Also hat mich auch immer genervt, wenn Leute mal nicht trinken. Also so, was soll das denn jetzt und so, ne? Das ist ja schon, da bist du ja schon der erste Störfaktor, weil du da den Spiegel vorhältst und jemand, ne, muss sich fragen, was ist denn mit mir? Und das kennt man ja auch, wenn man jetzt nur, wenn ich da irgendwo sitze in der Kneipe und Wasser trinke, dann müssen mir ja alle erzählen, wie viel sie denn gerade trinken und dass sie auch gerade viel essen. Ja. Das ist ja wie so eine Vegetarierin an so einem Grilltisch, die wo auch alle erstmal sagen müssten, wie viel Fleisch
sie essen. Ja, das ist Bio, also, aber so, die haben es gut gehabt und ich mache nur.
Also so, ne, das ist ja das Erste. Ja. Oh, ich komme jetzt gerade vom Ästchen auf Stöckchen, aber es muss jetzt sein. Und dann durchbricht man natürlich auch so dieses Abkommen, dass man sich ja gegenseitig so ja, entweder Sauf- oder Katergeschichten erzählt und damit sich halt immer wieder beweist gegenseitig, dass es halt alles ein bisschen harmlos ist. Also, ne, man lacht dann darüber und das ist ja auch, also da konnte ich auch ganz schnell nicht mehr mitmachen. Und das ist natürlich dann auch, ja, das macht da auch irgendwie, es stört. Also so, ne, das ist dann, genau. Und naja, und wenn man dann noch anfängt zu sagen, ich glaube, ich habe ein Suchtproblem oder ich hatte ein Suchtproblem oder was auch immer, dann ist das natürlich katastrophal für die andere Person. Also sag ich mal, ne? Weil dann ist ja, man natürlich.
Die hat ja genauso viel getrunken wie man selbst. Und wenn du jetzt sagst, du hast oder sogar noch mehr, ja, wenn du jetzt daherkommst und sagst, ey, ich habe hier ein Problem, ja, oh mein Gott, was habe ich denn dann? Habe ich auch ein Problem jetzt? Genau. Scheiße.
Total. Ja. Richtig scheiße. Und dann irgendwie dazu kommt dann noch, dass ich eben dann eben auch in Therapie gegangen bin und sehr viel Therapie gemacht habe jetzt, seit ich nüchtern bin. Auch noch eine Suchttherapie obendrauf und so weiter. Also ja, richtig cool. War wirklich toll. Ja, dann immer mehr halt irgendwie versuche natürlich, das auch, ja, diesen Überlebensmodus nicht mehr anzuschalten und so ein bisschen dagegen meine Programmierung zu arbeiten und das irritiert natürlich auch total. Also muss ich auch sagen, auch gute FreundInnen kann das sehr durcheinander bringen, wenn man plötzlich so sehr ja die Rolle verlässt, sag ich mal. Also wenig und da habe ich alles Mögliche erlebt, von wirklich einem krassen Knall und von einem. Also eine Freundin hat mir auch vorgeworfen, ich sei überhaupt nicht so empathisch, ich würde sie überhaupt nicht mehr sehen und so. Also das ist dann natürlich, ja, wenn du dann plötzlich genau das Gegenteil mal machst irgendwie, ne, dann ist das, genau, ist das, also ja, sehr, sehr schwierig teilweise. Also ich will jetzt hier niemandem Angst machen, aber es war bei mir
nein,
so.
Nein, das ist das ja hat, aber, zum Teil auch Realität. Ja. Wie bist du dann damit umgegangen, ja, mit diesem Vorwurf?
Ich habe mich also auch getrennt, ja, von welchen. Ja. Weil ich, also, genau, weil ich auch keinen anderen, ja. Aber vielleicht kommt man ja auch wieder zusammen und so, ne? Ja. Aber es ist so, es gehen Sachen einfach zu Ende, sag ich mal, ne? Das sind auch gerade, also Konsumfreundinnen, die man dann irgendwann auch so benennen muss, weil sie das denn sind, ja, ne? Das geht natürlich auseinander, ja, oder verändert sich stark.
Ja, es kommt halt einfach raus. Ist man einfach nur zusammen, ja, weil man zusammen getrunken hat oder irgendwas konsumiert hat, oder ist man befreundet, weil es auch andere Themen gibt oder andere Dinge, die einen irgendwie zusammenhalten, oder? Es geht ja auch dann viel so um das Gefühl der Zugehörigkeit und haben wir die gleichen Werte, haben wir die gleichen Geschichten, die wir teilen, leben wir irgendwie ein ähnliches Leben? Akzeptiert man sich so gegenseitig und kann man das? Und aber falls jetzt wirklich jemand zuhört, der oder die ja gerade dabei ist, vielleicht weniger zu trinken oder überlegt, wirklich ganz aufzuhören, und das sind irgendwie große Ängste. Ich denke, man muss sich aber auch überlegen, möchte ich dann überhaupt noch dann mit solchen Personen mich umgeben, die eben da noch so voll drinstecken, oder will ich das eigentlich gar nicht? Also du hast gesagt, du hast dich so zurückgezogen. Ich kenne das von mir auch. Ich habe mich auch aus so dem Party-Kontext, der eigentlich auch mit Alkohol, aber auch mit anderen Substanzen war, dann auch komplett ich habe mich da komplett rausgenommen. Ich habe es auch gar nicht mehr gepackt. Also ich wollte dann auch wirklich einfach diese Menschen zum Teil nicht mehr sehen. So, es ist irgendwie traurig, aber es ist so, und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive, wenn man dann einmal da drin ist und sich dafür entschieden hat, dann ist das, dann will man das vielleicht auch gar nicht mehr. Man will einfach ein anderes Leben, wo es ja dann auch, wo dann neue Leute und irgendwie neue Sachen irgendwie so mit reinkommen. Das, wie ging es dir dann so zu der Zeit, wo du dann eben diese Freundschaften oder ja, Trinkfreundschaften verloren gegangen sind? Willst du da noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, ja, ich kann, du hattest ja auch eine Frage gestellt jetzt in der vorbereitenden Mail. Wie war es, als du aufgehört hast oder irgendwie was, weiß ich nicht mehr. Irgendwie, ne, da habe ich auch gedacht, ja, ich hatte halt wirklich das, ich hatte einen Deal gemacht mit meinem Therapeuten, wo ich eine Therapie angefangen hat. Ich war ja, ich hatte ja überhaupt kein Problem damit zu erzählen, wie viel ich trinke. Ich fand das ja überhaupt nicht, ich fand das super. Also ich war wirklich eine total überzeugte Trinkerin. Muss man dazu sagen, ich wohne ja auch auf St. Pauli. Hier ist das auch wirklich überhaupt kein Problem, schon mittags mit einer Dose Bier die Straßen runterzugehen und so. Das ist ein ganz schönes Accessoire so. Und man findet immer Leute, die mit einem trinken, egal zu welcher Uhrzeit oder so. Ne? Das ist sicher auch was mit der Kultur zu tun. Dann eben bin ich auch viel im Fußball unterwegs. Ne? Da wird ja auch wirklich immer, wenn das Spiel ist, dann trinkt man halt ein Bier. Ist egal, ob es mittags ist oder abends. Worauf wollte ich jetzt noch mal hinaus? Ah ja, genau. Und dann habe ich halt mit dem Deal gemacht, dass ich ein halbes Jahr lang nicht trinke. Okay, dann ein halbes Jahr, habe ich dann gesagt. Und das kann ich machen. Hatte dann auch schon danach eine Reise mit einer Freundin geplant. Wir fahren zusammen mit Bulli los und trinken morgens. Also das war schon so der Deal. Damit belohne ich mich denn so am Ende diesen halben Jahr. So bin ich denn ja wahrscheinlich geheilt, weil ich dann ja die Therapie gemacht habe, ein halbes Jahr. Und und das war der Plan. Und dann habe ich aber, weil ich viel Podcasts höre, habe ich dann mal so gesucht, was kann man denn da für Podcasts hören, und bin dann glücklicherweise auf den Soda Club gestoßen am dritten oder vierten Tag. Und habe halt sofort gewusst, die reden genau von mir, ich muss sofort aufhören zu trinken, ich kann nicht wieder anfangen. Und das hat mich aber auch total getragen. Also das, ich war wie, also als hätte man mir ja, die Blinde kann endlich sehen. Also, ne? Und dann hatte ich das große Glück, dass 3 Wochen später das erste Nice Dry Event in Hamburg war, wo ich dann hingegangen bin. Und das war natürlich total toll. Und das hat auch, ja, dann auch sofort zu einer großen Verbundenheit geführt, auf jeden Fall. Also ich habe da dann auch direkt Leute kennengelernt, mit denen ich mich dann, also gar nicht aus Hamburg, aber von woanders her, wir haben uns regelmäßig so zum Quatschen online verabredet und so einmal die Woche, und das war super hilfreich. Und ich hatte noch eine Freundin, die auch bis heute ohne Alkohol lebt und so, und das halt, es sind ja nicht alle weg, es passiert, also, ne, und es kommen halt auch ganz viele neue dazu, muss man sagen. In meinem Fall muss ich halt sagen, ich habe halt auch mein ganzes Leben lang echt hart gearbeitet für viele Freundschaften und Bekanntschaften und zehre natürlich jetzt auch noch von den Früchten, ne, davon. Also, genau, also ich kann jetzt grumpy sein, wie ich will, und es funktioniert vielleicht trotzdem. Also so, ne, das.
Ja, Freunde müssen das ja auch mal, also ein bisschen, es ist ja total schlimm, wenn man sich die ganze Zeit nicht mal schlecht drauf sein kann, oder?
Sagen die Leute, ja, genau.
Habe ich gehört.
Das ist ja so. Nein, das ist ja recht.
Es gibt den Mythos, eine Geschichte. Ja, ja, wie ist es, Max, erzähl mal ein bisschen von St. Pauli, glaube ich. Wie für die, die St. Pauli nicht kennen oder vielleicht nur so vom Hören sagen, magst du mal uns ein bisschen Einblick in die Kultur geben und auch vielleicht dich in der Kultur, wie das so war, ohne jetzt das Trinkleben sehr schmackhaft zu machen, ich glaube.
Ja, das glaube ich geht schon. Also ich meine, das, ich glaube, das ist auch das, was man am ehesten mit St. Pauli verbindet, ist ja tatsächlich hoher Alkoholkonsum. Ne? Wir haben halt hier, wir sind ein sehr touristisches Viertel, wir haben halt eben diese Reeperbahn da in der Mitte, dieses Vergnügungsgebiet, mit so ein paar Straßenzügen, also ein Teil St. Paulis ist dieses Vergnügungsgebiet mit den vielen Bars und Kneipen. Es gibt halt auch ein AnwohnerInnengebiet, wo ich halt auch wohne, wo es viel ruhiger ist und so weiter. Ne? Aber klar, als ich hierher gezogen bin, waren die Mieten sehr günstig. Das ist heute genau das Gegenteil tatsächlich. Aber damals war das halt eine Gegend, wo viele junge Leute hingezogen sind. Ja, war dann natürlich auch, ich sag mal, wir vom Stadtrand, alle HamburgerInnen fahren auch zum Feiern nach St. Pauli. Also nicht nur TouristInnen, sondern natürlich auch ganz viele aus der Stadt. Und so war es eben bei uns auch da vom Land. Und ich kannte St. Pauli auch vom Feiern und dann ist man hierher gezogen. Und dann bin ich auch zum Fußball gekommen vom FC St. Pauli gehe da seit über 30 Jahren. Auch zu allen Heimspielen und so. Also bin sehr in der aktiven Fanszene verhaftet und so. Wie gesagt, es ist schon ein Ort, wo kulturell Alkohol getrunken wird, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Einfach dadurch, dass das Feiervolk halt auch hier ist, sag ich mal. Aber also in dem Moment, wo ich das ausspreche, denke ich, wo nicht? Also so. Aber vielleicht ist es hier noch ein bisschen mehr. Und ich arbeite ja auch im Tourismus. Und ja, muss ich jetzt auch sagen, manchmal sage ich dann auch, ich bin Tourguide aus St. Pauli seit 10 Jahren und arbeite auch mittlerweile seit 3 Jahren ungefähr bei einem Tourveranstalter am Desk sozusagen zusätzlich noch. Und wenn ich dann zu denen sage, ach, nehmt euch doch noch hier ein Getränk aus dem Kühlschrank, läuft auf Spendenbasis, und dann sage ich ganz oft, gerade wenn ich so sehe, die kommen echt vom Land oder so, wenn die dann so zögern, dann sage ich, ihr könnt hier ruhig mit einem Bier in der Hand rumlaufen, das stört hier niemanden. Also weil das schon, also sicher noch was anderes ist als irgendwo auf dem Dorf, wenn man halt hier 16 oder 18 Uhr mit einem Bier in der Hand läuft, ist das halt
überall. 16 Uhr ist ja schon, ne? Also, ist ja schon Abend. So.
Ja, ich dachte jetzt gerade so an den Tourbeginn, den wir so haben. Also so, ne, genau, ja, also genau, nee, also man kann auch früher hier rumlaufen mit einem Bier in der Hand. Also so, ne? Aber, ja, und es gibt halt einfach unfassbar viele Kneipen, die auch 24 Stunden offen haben, so. Und das macht es einem natürlich total leicht. Also man findet, wie gesagt, immer jemanden zum Trinken. Ich musste nie heimlich trinken. Ne? Es war einfach, also sah ich überhaupt keine Notwendigkeit darin. Ne? Also was ich jetzt ja auch höre von anderen nüchternen Menschen, was ein ganz großes Thema ist, Lügen und Geheimnisse und sowas alles, ne? Das hatte ich gar nicht. So. Also auch Kiffen ist in Hamburg überhaupt kein Thema. Also auch als es noch illegal war und so, war nie ein Thema. Konntest an Polizeibeamten vorbeigehen und es war egal. Also so, ne, das kennt man, glaube ich, in Süddeutschland auch anders. Ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist oder so, ne? Aber das ist ja alles völlig egal.
Also. Ja, und wie war so welche Bedeutung hat die Kneipe für dich gehabt dann damals? Also wie oft warst du so unterwegs und wie oft hast du eigentlich getrunken? Wie kann man sich das so vorstellen, so eine typische Woche bei dir früher, als du noch getrunken hast?
Ja. Also Kneipe hat für mich einen riesen Stellenwert gehabt. Das war für mich mein Freizeitort, auf jeden Fall mein Wohnzimmer. Ich hatte immer eine Lieblingskneipe, immer. Also immer eine Stammkneipe. Ich bin immer alleine ausgegangen. Ich habe mich nicht verabredet. Ich bin einfach in die Kneipe gegangen und habe dort Leute getroffen. Und wenn ich niemanden kannte, dann habe ich eben Leute kennengelernt. Also das war halt auch okay. Und mit Alkohol geht das alles. Also jetzt muss ich sagen, schlimme Vorstellung für mich. Aber ich kann das. Es ist nur sehr noch mal anstrengender. Also ich würde auch das schaffen, glaube ich. Aber Es strengt mich sehr an. Und ich war, also ich würde mal sagen, so 3, 4, also vielleicht auch mal 5-mal die Woche bin ich garantiert noch mal länger, mal weniger lang in der Bar gewesen, auf jeden Fall. Also gerade die Fußballsaison, die lädt natürlich sowieso dazu ein, ne? Und dann darüber hinaus Feierabendbier, genau. Und habe dort auch, also das muss ich aber auch sagen, ich bin sehr auch politisch engagiert. Ich habe auch Kunst gemacht und Musik gemacht und so weiter. Es war auch ein Schmelztiegel für all diese Themen. Also sowohl für politische Aktionen planen, geile Ideen haben, bis hin zu musikalischen Verbindungen und auch künstlerische Ideen und Umsetzung und so weiter. Ist Kneipe, also gerade so Nachbarschaftskneipe in der Großstadt, also wirklich ein toller Ort, wunderschöner Ort gewesen.
Ja, ja, ich kann das voll unterschreiben. Also ich kenne das auch von mir und ich es ist auch wirklich was voll was Besonderes und ich habe auch gute Erinnerungen eigentlich an die Zeit. Wie gehst du da heute mit um? Also gehst du noch in Kneipen oder?
Ja, manchmal. Also ich bin beruflich natürlich auch in Kneipen. Ich mache halt eben auch so Stadtteilrundgänge. Da gehört ein Kneipenstopp manchmal dazu. Also das war auch von Anfang an, also ich bin nüchtern geworden. Ich musste natürlich weiterarbeiten. Also ich konnte das nicht jetzt irgendwie einfach liegen lassen oder so, sondern das, aber ich fand das... eigentlich fand ich es ganz gut, weil ich habe auch so aufgehört zu rauchen. Ich habe auch aufgehört zu rauchen schon vor über 10 Jahren und bin da auch sofort überall hin, habe alles gleich gemacht und so, ne? Dieses Konfrontieren, das so, ne? Wenn ich das, je schneller ich das durch habe, desto schneller bin ich daran gewöhnt, so, ne? Das war schon gut. Ja, heute stressen mich Kneipen tatsächlich ein bisschen. Also einmal der Lärm und der Rauch. In Hamburg wird ja auch geraucht in den Kneipen. Das stört mich nüchtern viel mehr als trinkend. Also auch als trinkende Nichtraucherin hat mich das nicht so gestört wie jetzt. Die laute Musik, die vielen Gespräche, das strengt mich total an. Und dann werden ja nach kurzer Zeit alle langweilig und doof, also sobald die halt alle besoffen sind, das halt, drehen sich die Gespräche leider im Kreis und also so, ne, es ist halt viel uninteressanter. Ich gehe dann für eine Stunde oder vielleicht allerhöchstens zwei, so, ne, das mache ich, aber wie gesagt, so soziale Kontakte sind tatsächlich mein großes Lernfeld noch, also das auch nüchtern jetzt neu zu lernen, weil das muss ich. Ich reagiere viel mit Vermeidung und ich habe halt einfach auch schon tagsüber auf der Arbeit, also da, wo ich arbeite, das ist eben auch mitten auf St. Pauli, es ist auch ein Nachbarschaftstreff, das heißt, da kommen auch, also ne, St. Pauli ist ein sehr dörflich organisierter Stadtteil, auch abseits von der Touri-Meile. Also wir kennen uns alle hier, auch gerade wenn man so viel in Kneipen unterwegs war wie ich, kenne ich doch sehr viele Menschen und ich habe schon tagsüber wirklich viel Kontakt und dann auch noch zwei Touren mit irgendwie 20 fremden Menschen, die ich 2 Stunden lang voll laber, dann gehe ich mittlerweile auch echt gerne nach Hause und halt meine Schnauze. Ja. Hab meine Ruhe.
Ja. Ich kann es auch so gut verstehen. Und mir ging es auch ganz ähnlich wie dir. Ich war auch am Anfang, so in der ersten Zeit, habe ich mich auch komplett zurückgezogen. Und ich konnte auch zum Teil wirklich niemanden treffen. Und ich mag jetzt hier niemanden verscheuchen. Eine Person, die noch trinkt und sich denkt, ja, alter Schwede, scheiße. Toll. Fuck, na toll, was sagt ihr mir hier? Also ich werde alle meine Freunde verlieren, ich werde nicht mehr in Kneipen gehen, weil sie mir keinen Spaß mehr machen. What? Natürlich werde ich weiter trinken, was ist das für ein Leben? So wird sich das wirklich wirklich anhören, glaube ich. Es ist nur, also ich weiß nicht, wir müssen das wirklich noch ein bisschen erklären, aber mich würde es einfach auch wahnsinnig interessieren.
Also ich kann nicht sofort was drauf antworten, auf jeden Fall. Also
ja, perfekt, dann hau raus, ja.
Also ich finde ja auch, die Frage ist ja, muss ich 6 Stunden in der Kneipe sitzen und betrunken sein am Ende oder reichen 1 oder 2 Stunden? Also so, ne, das ist, finde ich, auch wirklich, das muss man sich fragen, so, ne? Und auch gerade wenn ich als nüchterne Person jetzt mitbekomme, es dreht sich sowieso alles immer irgendwann nur noch im Kreis. Und ne, das ist auch, also so, es, ich merke schon, ich treffe mich mehr 1:1. Also ich bin mehr mit einzelnen Personen zusammen, auch mit vielen nüchternen Personen, muss ich sagen. Ich gehe Kaffee trinken, Kuchen essen oder abends essen. Das habe ich früher nie gemacht, völlig absurde Idee. Aber sowas mache ich jetzt. Ich gehe ganz viel ins Museum, auch mit anderen Menschen und ich tausche mich dort aus. Also es ist ja nicht so, dass der Kontakt total, ne, er verändert sich halt einfach, ne? Und die Frage ist, also ich meine, oder ich sag's ganz ehrlich, wenn ich mich mit einem Freund oder einer Freundin treffe und mit der irgendwie essen gehe und danach noch irgendwie ein Getränk in der Bar nehme, dann haben wir uns auch alles Relevante erzählt, sag ich mal. Also so, ne, dann haben wir uns auf den neuesten Stand gebracht und ich habe uns ausgetauscht und vielleicht diskutiert und dann kann ich auch nach Hause gehen und früh ins Bett und morgens entspannt zur Arbeit gehen, ne? Das ist halt einfach auch, und also ich meine, das ist, und jetzt zu sagen, dass man da nicht was verliert, so, das wäre ja auch eine Lüge, natürlich. Also, ne, dieses, das ist ja, also wie gesagt, ich habe die meiste Zeit eine gute Zeit gehabt und ich habe wirklich, also, ne, fantastische Partys gefeiert immer und das ist auch erlaubt, das zu vermissen, also oder da dem nachzutrauern. Das ist natürlich ist was nicht mehr ist dann. Aber dann muss man halt auch mal abwägen, ne? Und diese, ich meine, das haben wir am Anfang gesagt, ne? Dieser nicht mehr zu katern. Mein Kater war, die waren ganz, ganz schlimm. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und das war, natürlich konnte ich arbeiten damit und ich konnte irgendwie den Tag irgendwie durchstehen und so, aber das waren wirklich fürchterliche Tage und die sind halt einfach, jeder Tag ist, also kürzlich hatte ich einen Tag, da habe ich schlecht geschlafen, was mir eigentlich nie passiert, aber ich hatte wie spät eingeschlafen und wollte aber früh aufstehen und hatte dann nur so 5 Stunden geschlafen oder so. Und mir ging es fürchterlich den ganzen Tag. Nee, ich habe gesagt, Güte.
Da fühlt man sich verkatert.
Ja, ich habe ja nicht mal was getrunken gestern. Also das ist wirklich das so, also das klingt immer so profan, aber es ist wirklich das Allerbeste. Und dann, wo ich gerade dabei bin, muss ich noch was Gutes sagen, nämlich ich hatte das ja vorhin schon gesagt, ne, ich habe halt einfach nur noch eine gute Zeit gehabt, wenn ich konsumiert habe. Das muss man sagen. Der Rest des Lebens, der war halt, hat dagegen nicht anstinken können. Natürlich nicht. Also wie auch, ne? Irgendwie, natürlich ist es am geilsten, wenn man besoffen hat und irgendwie alles ist einfach. Und irgendwann ist halt der Dopaminhaushalt wieder in Ordnung und der normale Tag macht halt wieder Spaß. Ne? Also mir macht es richtig doll Spaß zu arbeiten, mir macht es Spaß einzukaufen, zu kochen, mir macht Verbindung Spaß, mir macht, also ich habe halt irgendwie, ich brauche, also und das ist halt das Tolle, wenn das, ja, der Dopaminspiegel wieder in Ordnung ist, dass das Leben halt einfach grundsätzlich halt einfach fantastisch ist. Also so, ne, das ist halt das Allerbeste von allem.
Das ist so toll. Also. Das ist wirklich genauso, das hast du so schön gesagt. Das ist, als würde man dieses Komprimierte einfach so aufteilen auf die anderen Tage und das Leben ist toll und man kann es auch einfach viel facettenreicher irgendwie wahrnehmen alles.
Total. Also ich erwische mich, ich stehe im Supermarkt und kaufe ein und nehme Sachen aus dem Regal und merke, wie ich lächle. Also sowas habe ich früher irgendwie gemacht, weil ich muss noch einkaufen, ich muss noch kochen, ich muss noch, also so, ne, so das so war mein Leben, ja, irgendwann.
Ja.
Und Hauptsache, ich kann nachher in die Bar und dann ist gut, da habe ich Feierabend, so, ne? Also so, das war das Ziel. Ich war auch wie getrieben dadurch, ja. Ich konnte auch nicht zu Hause, ich konnte nach einem, oder sag ich mal so, wenn ich nach einem Arbeitstag nur auf dem Sofa sitzen konnte, sag ich mal, weil ich morgen gleich wieder los oder gestern schon war oder so, ne, dann war das ein verlorener Tag für mich, ne? Dann habe ich echt gesagt, heute war scheiße, heute habe ich nichts erlebt. Und das ist ja also wirklich so traurig. Also wenn ich da heute hinschaue, dann denke ich, boah, ey, ne, das ist so.
Ja, total, total. Ich bin auch so viel im Bett einfach rumgelegen und war einfach krank. So stark verkatert, dass ich irgendwie nichts machen konnte, außer irgendwie Pizza zu bestellen und versuchen, irgendwie wieder was zu trinken. Also was, Wasser oder so. Fanta meistens. Oder gespritzter Apfelsaft oder so. Ja, ich finde das auch. Und ich finde aber auch, es geht ja voll viel. Also mir ging es in der Bar, wo ich habe auch gekellnert und so. Und ich habe in einer Bar in Wien gekellnert. Und da habe ich zur After Hour gekellnert. Das heißt, das ist am Gürtel. Das ist so eine, in Wien einfach so eine Straße, wo ganz
viele. Ich kenne Wien ein bisschen, ja.
Ah ja, cool. Ja, mega, mega toll. Gab's After Hour, das heißt, alle haben zugesperrt und um 6 Uhr morgens haben wir wieder aufgesperrt. Also wir hatten vorher auf, dann eine kurze Pause und dann kamen die ganzen übrig gebliebenen zu uns und ich habe dort gekellnert und ich fand das mega. Es war total cool. Ich war da auch, also ich habe während der Arbeitszeit nichts getrunken, sondern ich war so super fresh und alle waren, es war wie so ein Piratenschiff irgendwie. Und mir hat das so Spaß gemacht und dann nach Feierabend mittags habe ich dann halt getrunken. Noch mit denen, die noch so ein bisschen halt, die man halt irgendwie im Laden gelassen hat und so, weil, keine Ahnung, bis man richtig zusperrt und so weiter. Und das war schon echt eine coole Zeit und natürlich auch in der Jugend und so jetzt mal ausgeschlossen, aber nur mal das, es war schon richtig cool, weil man hatte irgendwie, das war für mich wie so mein Zuhause und man wurde so angenommen, wie man ist. Einen haben so ähnliche Sachen verbunden, man musste gar nicht so richtig drüber sprechen. So Lost Souls, die irgendwie dann noch zusammen eine gute Zeit haben, ohne dass man irgendwie darüber sprechen muss, aber irgendwie versteht man sich. Also wir wissen, wir sitzen alle im selben Boot und ich verstehe deinen Schmerz so. Das war immer das, was so in dem Raum lag. Ich verstehe deinen Schmerz und dadurch ist alles wieder in Ordnung. Weil man sich einer Gruppe so zugehörig fühlt. Das ist so wie Family, keine Ahnung. Selbst wenn man die sonst nie sieht, ja. Man sieht sie halt in der Kneipe und da ist alles gut. Das ist irgendwie ein Ort, wo alles gut ist. Und ich finde, also ich habe das auch in sehr schöner Erinnerung und ich finde es auch kein Problem, so darüber zu sprechen, weil dann, also bei mir sind es jetzt 5 Jahre und ich habe auch voll mich zurückgezogen am Anfang und so weiter. Und ich kann tanzen gehen sowieso, weil ich einfach super gerne tanze und das konnte ich auch schon immer nüchtern und habe diese Erfahrung Gott sei Dank irgendwie gemacht, weil ich auch früher getanzt habe und wir dann auch nüchtern einfach tanzen gegangen sind und so weiter. Aber ich muss mir das immer noch, auch nach 5 Jahren jetzt so langsam, versuche ich mir das auch wieder zurückzuholen, weil ich irgendwie erkannt habe, dass das wirklich ein menschliches Grundbedürfnis ist, einer Gruppe irgendwo dazu zu gehören und zwar so richtig. Und ich möchte das nur als Botschaft rausgeben, das kann überall passieren, ja, und das kann überall genauso geil sein, halt anders geil, aber genauso geil. Das können irgendwelche künstlerischen Projekte sein, die man irgendwie gemeinsam macht mit jemandem und irgendwas zusammen an was arbeitet oder irgendwie ein gemeinsames Hobby, was man teilt, wandern geht oder manche sagen, oh Gott, wandern, ich halte die Fresse, ich gehe nicht wandern. Ich weiß nicht, ja, was man halt mag, irgendwie regelmäßig zusammen ins Kino. Dinge gemeinsam erlebt. Ich glaube, das ist das. Bitte holt euch das aktiv rein. Das muss man sich wirklich nehmen. Also meiner Erfahrung nach. Vielleicht kommt das nicht einfach so, sondern man muss es sich wirklich für sich nehmen.
Ja, und das Schöne ist ja, dass, also es ist ja eine, oder was die Nüchternheit ja bringt, sind ja bewusste Entscheidungen. Also das Selbstbewusstsein steigt ja total. Also alles, was man tut, macht man ja total bewusst. Also ich sitze auch manchmal irgendwo da. Also wie gesagt, ich bin natürlich noch viel hier. Ich falle hier, wenn ich aus der Haustür gehe, falle ich in Kneipen rein. So, ne? Ich gehe auch abends da dran vorbei nach der Arbeit und dann sitzt da jemand draußen. Also ich habe ja viel Kontakt dazu. Und ich sitze manchmal da und denke, jetzt muss ich mal kurz überlegen, will ich eigentlich hier sein oder will ich jetzt nach Hause gehen und irgendwie meine Serie gucken? Und dann entscheide ich mich dazu. Ich bleibe ja nirgendwo sitzen. Also das ist der große Unterschied, so, ne? Wenn man einfach trinken muss irgendwann, auch wenn man das nicht das Gefühl hat, es muss, also es muss ja gar nicht so sein, aber man sich das halt auch nicht vorstellen kann, hier sitzen zu bleiben, ohne zu trinken, sag ich mal so rum, dann muss man da natürlich sitzen bleiben. Und ich kann mich jetzt entscheiden, will ich sitzen bleiben oder nicht? Und das ist ja das stärkt ja das Selbstbewusstsein so immens. Und überträgt sich dann ja auf andere Entscheidungen und andere Lebensbereiche eben auch, dass ich halt, ich mache das, was ich will. Und wenn ich da hingehen will und da sitzen will, dann mache ich das natürlich. Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann gehe ich. Ne? Also dieses so, das ist ja möglich. Und ich hatte eine ganz tolle Weihnachtsfeier letztes Jahr im Dezember, weil ich habe wirklich ganz tolle KollegInnen, wirklich schönster KollegInnenkreis der Welt. Und dann waren wir fertig mit Essen, also wir waren erst im Restaurant und dann sollte es jetzt natürlich, wir gehen jetzt alle noch in den Silbersack, ne? Und das wäre eigentlich für mich normalerweise der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, ich gehe jetzt nach Hause. Geht ihr mal weiter, ihr seid alle schon angetrunken, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt noch mit. Und es war so, dann war ich richtig, ich glaube, um 2:30 oder so zu Hause. Ich meine, darüber lachen jetzt auch so Partymäuse, aber für mich oder für uns Nüchterne war das natürlich schon krass, man muss ja auch so lange wach bleiben. Und habe ich gedacht, wenn die Leute gut sind, dann bleibe ich da auch, natürlich. So, ne? Und ich würde niemals bleiben, wenn ich es nicht will. Und das ist das, was ich früher total oft gemacht habe. Ne? Irgendwo ich glaube, das ist so die Botschaft, die dahinter steckt auch. So, ne? Und das ist sicher, und ich würde sagen, im ersten Jahr auf jeden Fall mit Rückzug. Also so, ne? Ich weiß nicht, ich bewundere das, wenn Leute sagen, sie können das sofort im ersten Jahr und sie machen weiter wie geplant. Ich glaube, das kann man sich abschminken, so, also weitestgehend, so, ne? Aber irgendwann, wenn dieses Selbstbewusstsein da ist, und das kommt ja unweigerlich, wenn man nüchtern ist, dann kann man ganz offene Entscheidungen fällen, wie du sagst. Wenn du tanzen gehen willst, gehst du tanzen, und wenn du irgendwo sein willst, dann ist das so, ne?
Ja. Ja, danke für den Reminder, weil stimmt, ja. Ganz oft war es bei mir, ja, ich habe das gerade, man ist ja auch so nostalgisch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin manchmal so voll nostalgisch, so auch. Also nicht, dass ich liebe mein Leben, ich würde jetzt nicht wieder dorthin wollen, ja. Aber natürlich bin ich manchmal so ein bisschen nostalgisch, halt wie gesagt. Aber stimmt, ganz, ganz viel war auch, fuck, was mache ich, wenn ich nicht hier bin? Also wenn ich jetzt nicht hier in der Kneipe bin und noch feier und noch wach bin und die anderen mit mir feiern, was mache ich dann? Weil dann bin ich zu Hause super lost. Dann kommt der nächste Tag, mir geht's total beschissen. Und diesen Moment will man ja so lange wie möglich rausziehen. Also bei mir war das so. Und wenn mir dann einer von meinen Freunden sagt, ich bin müde, ich gehe nach Hause, alter Schwede, ich bin so ausgerastet. Du gehst sicher nicht. Du bleibst noch. Ich habe das nicht.
Wir trinken jetzt noch einen Schnaps.
Genau, wir trinken noch einen Schnaps. Ich habe auch immer Schnäpse geholt. Wir trinken jetzt noch einen Schnaps. Du bleibst gefälligst. Ja. Ja,
und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also weil du sagst, gemeinsam nostalgisch sein und so, ich finde ja tatsächlich, die allercoolsten Leute sind ja die Suchtis, die aufgehört haben. Das sind ja, das hätte ich nie gedacht. Ich habe Leute, die nicht Alkohol getrunken haben, habe ich wirklich albern gefunden, ne? Also richtig doof,
ja.
Also ich, ne, spaßbefreit, langweilig und so weiter, ne? Und dann irgendwie zu merken, es sind die allercoolsten Leute. Und ich, also so langsam weitet sich das bei mir sogar auf die Leute aus, die noch nie getrunken haben. Aber das kommt so langsam. Aber tatsächlich wirklich die Menschen, die hart getrunken haben und aufgehört haben oder konsumiert haben, was auch immer. So.
Ja.
Weil man eben auch genau, also irgendwann ist halt immer der Moment, wo man sich die derbsten Saufgeschichten erzählen kann und was man alles für absurde Dinge gemacht hat und so weiter. Also das, wir wissen alle Bescheid, wir waren alle da und so und wir hatten alle eine gute Zeit. Also das darf man ja auch nicht vergessen, so. Ne?
Und auch,
das ist irgendwie, also und das ist ja auch, also auch ein, also ich, ne, wir brauchen jetzt nicht über Stigma von Alkoholabhängigen zu sprechen, aber es ist ja auch diese Idee, eine Alkoholabhängige sitzt halt einfach vor einer Schnapsflasche und ist traurig. Ne? Also so, das ist ja so ganz so, und das ist auch sicher irgendwann so. Aber ich sag mal, die meiste Zeit haben wir halt einfach eine super Zeit gehabt, ne? Und es ist halt einfach nur, sie war halt nur in dem Moment haben wir sie halt gehabt. Wir haben sie halt im Rest des Lebens nicht gehabt.
Zeitweise cool und dann ging es mir aber schon. Also mir ging es schon richtig scheiße auch. Ja, mir ging es schon auch richtig scheiße zwischendurch, muss ich sagen. Und das, weil es gibt ja dann auch Gründe, warum man aufhören möchte. Es gibt ja auch Gründe, warum man sich dann Podcasts anhört und so. Und das schon auch ernst zu nehmen und sich auch immer wieder, also ich mache das für mich schon auch, dass ich dann immer mal wieder dran denke, warum ich aufgehört habe zu trinken und was alles, also wie scheiße es mir mal ging und warum ich, also bei mir ging es auch ganz viel darum, eben wie du sagst, ganz bewusst Entscheidungen zu treffen und damit auch Dinge zu kreieren. Irgendwas zu erschaffen, irgendwie sich auch neu zu erfinden und sich weiterzuentwickeln. Ich finde, da hat der Alkohol mich persönlich so komplett dran gehindert, mich wirklich weiterzuentwickeln. Und wenn man darauf aber Bock hat, dann zahlt sich wirklich alles aus. Und wenn man aufgehört hat zu trinken, beginnt halt auch ein bisschen die Arbeit halt auch erst gleichzeitig. Aber es ist eine schöne Arbeit.
Ja, total. Und man macht nicht immer dasselbe. Ich habe halt immer dasselbe gemacht.
Ja, ja, genau.
Also Voll. Das ist so. Na, und dann, man macht halt einfach mal was Neues. Und es ist einfach eine super Möglichkeit, etwas anzufangen auch. Und
ja,
vielleicht auch Dinge mal zu machen, die man sich schon lange vorgenommen hat und so weiter und die nie geklappt haben.
Ja, 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 genau. Es ist auch das, man träumt zu viel für sich rum, aber setzt so wenig um, gell? Wie gehst du heute mit Herausforderungen um?
Ich versuche sie zu vermeiden.
Geil.
Nee, also ich habe sicher mein Leben, also das ist ja auch das Schöne, man sagt ja dem Drama ab, also es passiert ja einfach sehr viel weniger Drama, wenn man nicht trinkt. Also ne, dieses, kriege richtig schlechte Laune, wenn, also ich erlebe regelmäßig noch irgendwelche Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, die in den nächsten Tag hineinwirken, die am Abend in der Kneipe begonnen haben und ich bin schlimm genervt davon, also von diesem Saufi-Drama, was da immer wieder konstruiert wird und so und also reagiere ich richtig allergisch drauf mittlerweile. Also sage ich auch ganz, ich will diesen Scheiß will ich mir nicht anhören, habe ich nicht. Redet miteinander, wenn ihr beide wieder nüchtern seid und nicht verkatert, dann wird sich das alles auflösen und so. Ne? Also das, man macht sich halt einfach sehr viel Drama auch, wenn man säuft. Ja, und generell habe ich mein Leben halt, also ich meine, es ist so, wie Holly Whittaker gesagt hat, du musst dir ein Leben schaffen, von dem man nicht, für das man sich nicht betäuben muss und aus dem man nicht fliehen muss. Ne? Also das, finde ich, ist so der Satz. Und das ist natürlich, klingt nach einer riesen Herausforderung. Also gerade für jemanden, der noch trinkt, ist das natürlich unmöglich. Und das passiert auch nicht mit einem Schnipsen, aber das ist halt das, was man anfängt und dann anfängt umzusetzen, sag ich mal. Und dann, wo halt Bewegung drin ist. So, ne? Das, also insofern meine ich das, glaube ich, auch tatsächlich ernst. So, ne? Ich vermeide Herausforderungen, weil ich mache nur noch das, was ich will. Sag ich mal ganz ehrlich. Ne?
Ja, okay, und, cool. Ja, super.
Ja.
Ja.
Ja. Also mein Leben fühlt sich einfach gut an und ich bin immer noch psychisch krank, also das muss man halt auch sagen, so, ne, ich bin da sehr am Arbeiten und sehr, da sind aber abseits vom Alkohol einfach noch ganz viele Themen, die da bei mir noch wachsen und noch, aber ich kann, toll, ich kann das endlich alles mal bearbeiten, ne, also
ja.
Wie gesagt, ich hatte vorher auch schon Therapien, ich war in Kliniken und so, aber ich bin halt nicht einen Schritt, oder das ist jetzt auch fies, aber ich bin nicht so vorangekommen wie jetzt. So, ne?
Ja,
das
ja.
Ist schon, also,
ja, das ist super. Gibt es irgendwas, auf was du besonders stolz bist, auf dich?
Ja, ich bin besonders stolz darauf, dass ich dieses Erbe durchbrochen habe.
Mhm.
Also, dass mein Sohn eine nüchterne Mutter hat. So, ne? Ich meine, der ist halt er ist schon groß, ja, ne? Aber ich bin nüchtern geworden, da war der 14.
Mhm.
Also gerade in dem Alter, wo man betreut trinken darf. Also ich habe auch schon mit ihm darüber gesprochen und habe gesagt, dass es mir wahnsinnig leid tut, dass er mich so betrunken sehen musste manchmal. Oder also, ne, wenn man nach Hause kommt, ich habe den natürlich gemieden und so, aber das lässt sich nicht verhindern. Mhm. So, ne? Also ich sage, wenn ich betrunken nach Hause gekommen bin, habe ich nicht mit ihm kommuniziert oder so, ne, sondern bin ins Bett gegangen. So was meine ich jetzt. Ne? Aber er hat gesagt, er hat das nicht also Gott sei Dank, er hat das gar nicht so mitbekommen. Und jetzt ist natürlich auch eine Zeit angefangen, wo man Jugendlichen kann man halt auch nichts mehr erzählen. Also die hören ja, der hat ja nicht mehr auf mich, was ich sage. Aber für den hat natürlich Bedeutung, was ich mache. Und wenn ich nicht trinke, dann sieht er das, ne? Und er sieht, wir gehen gemeinsam essen und ich trinke. Also so, ne? Das ist für mich das Größte. Darauf bin ich am meisten stolz, dass ich. Und der trinkt nicht. Also sehr, sehr wenig. Also so, ne? Ich glaube, der hatte noch keinen richtigen Rausch. Und der spricht ganz viel. Wir sprechen natürlich ganz viel über Alkohol, weil ich diese Auseinandersetzung natürlich auch habe und er erzählt mir alles und ich weiß alles und ich, genau, ich, darauf bin ich besonders stolz, dass ich das durchbrochen habe, dieses Erbe.
Ja, richtig schön, richtig schön. Wie sprichst du mit ihm darüber? Hast du da einen Tipp für Eltern, wie man mit Kindern über Alkoholismus spricht?
Ja, der war ja schon groß, als ich aufgehört habe. Ne? Also,
ja, okay, oder mit Teenagern. Du kannst
ja alles besprechen. Nee, ich sage halt einfach, dass ich süchtig war.
Ja.
Das ist irgendwie, und das Alkohol, also ne, was Alkohol macht und was Big Alkohol macht, was die Alkoholindustrie, was die Werbung, ne, einem, also ne, ich meine, da können wir jetzt, da würden wir jetzt noch eine Stunde reden.
Ja, da würden wir noch eine Stunde reden,
das stimmt. Thema aufmachen, so, ne? Ja. Also so, ne, aber so dieses, das zu sagen, ne, und ich meine, der kriegt es ja auch mit, ne, im Fußballstadion oder hier im Viertel und so weiter. Und das halt einfach zu benennen.
Ja.
Und ne, irgendwie und einfach zu sagen, ja, der ist halt besoffen und so, ne, das ist halt, das ist das, was Alkohol macht. Also muss man sich halt entscheiden. Also, ne, der ist, also ich glaube, unser Sohn wird sehr, ja, der darf schon sehr viel, also wir diskutieren sehr viel mit ihm von Anfang an.
Ja, ja. Ja, einfach diese Transparenz, oder? Auch zu sehen, dass man sagt, ja, okay, ich war süchtig und wo man dann auch merkt, wow, meine Mutter war süchtig, mir kann das halt auch passieren.
Ja, total.
Das ist nochmal was ganz anderes als ja irgendjemand, der auf der Parkbank liegt, da drüben ist irgendwie gefährdet, süchtig zu werden, aber natürlich niemand selbst.
Ja, genau. Ja, und sie sagt, sie war süchtig und auch ihre Freundinnen und Freunde, die sie mitbringt jetzt und die halt auch alle sagen, sie waren mal süchtig, das sind alles keine Obdachlosen, weißt du so, die irgendwie,
ja,
sondern
ja, ja.
So, ne, das sieht einfach, das Gesicht von Sucht sieht halt einfach anders aus, so, ne, und
absolut, also, ja.
Also kann auch andere Auswirkungen haben und so und zeigt sich jetzt vielleicht in was anderem und so, ne, also so, ne, und was ist Sucht und was kann alles süchtig machen. Also ich glaube, das ist so, ich habe das alles nicht gecheckt, als ich getrunken habe. Also muss ich echt sagen, ich habe einfach echt, ich fand Trinken mega cool. Ich fand es echt, ich fand mich besoffen cool, ich fand Leute, die trinken cool, die haben das Leben verstanden. Man muss auch mal abschalten und man muss auch mal und ne, fünfe gerade sein lassen und so. Also so, ich habe dieses ganzen Fake nicht begriffen. So.
Und man lebt nur einmal.
Genau, ja, ja. Wir sterben ohnehin alle und so.
Und immer für diesen Moment und irgendwie überhaupt nicht. Fürs Leben eigentlich so.
Ja, also das ist auch das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich nicht 10 Jahre vorher aufgehört habe. Also so, ne, das ist wirklich das, also, ne, das ist natürlich auch, und sowas sage ich meinem Sohn natürlich auch, ne, das finde ich richtig, richtig schade. Und ich finde es auch schade, dass ich halt eben auch oft gekatert habe, wenn ich mit ihm zusammen war jetzt, ne, und so, also das, genau, da ist natürlich auch, ne, da drückt natürlich auch was, so, auf meine Stimmung kann richtig drücken, so, ne, das hätte ich gern alles nicht gemacht, so, es wäre voll cool gewesen, wenn nicht, ne, irgendwie, ne, da drückt natürlich auch was, so, auf meine Stimmung kann richtig drücken, so, ne, das hätte ich gern alles nicht gemacht, so, es wäre voll cool gewesen, wenn nicht.
Ja, aber da macht man sich, also was willst du machen? Ja. Also du hast es ja geschafft und du bist ja immer noch, hast ja immer noch einen Einfluss auf ihn und ihr könnt jetzt reden und...
Ja, ja, genau. Ja, ja, voll. Also genau, will ich auch gleich sagen.
Darf ich dir noch eine Frage stellen? Eine letzte Frage, weil du gerade nochmal den Fußball angesprochen hast. Bist ja so ein großer Fußballfan auch. Und St. Pauli, wie ist das Erlebnis im Stadion, wo ja wirklich Bier... Kannst du eigentlich gar nicht wegdenken. Wie ist das heute so?
Also ich habe auch immer gesagt, Fußball ist der geilste Ort, um Bier zu trinken, um betrunken zu sein. Also das, ne, ich stehe auch, also ich bin auch in der aktiven Fanszene, ich stehe auch in der Kurve, wo eben auch der Support irgendwie im Vordergrund steht, ne? Also singen und alle Hände und sowas alles, also Choreos zeigen und so. Und das ist natürlich mega super betrunken, klar. Haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Ich will noch alles getrunken.
Message.
Nur, dass ich nochmal sage.
Mega geil. Trinken, geil. Just do it.
Aber ich finde es richtig toll, nicht zu trinken beim Fußball. Und es ist mir extrem leicht gefallen.
Cool.
Also es war alles, also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja alles sofort gemacht. Mhm. Und ich habe auch nichts weggelassen. Und es war mir, also... total wichtig, alles sofort zu machen. Und ich stehe auch immer noch in einer Gruppe, wo sehr viel getrunken wird. die meisten trinken, sag ich jetzt mal. Manchmal trinken welche nicht und so. Also so, ne, das ist eher, aber das ist, also mein Nicht-Konsum wird da total akzeptiert. Ich hab, muss auch echt sagen, ich habe ganz wenig dumme Sprüche gefangen, was so ganz viele erzählen, so von wegen, haben doch eins noch und mach doch und also so, ne, das habe ich alles gar nicht erlebt, so. Und ich find's voll geil, weil ich krieg total viel mit vom Spiel. Ich hatte einen tollen, das weiß ich noch, da habe ich sogar mal ins Internet reingeschrieben, dass ich halt beim Fußball war mit einer Freundin zusammen, oder die hatte mich vorher schon abgeholt, wir sind zusammen ins Stadion gegangen, sie hatte dann natürlich ganz normal vorher schon ein Bier auf dem Weg zum Stadion, dann irgendwie im Stadion, dann in einer, ne, 1-2 in der ersten Halbzeit und in der Halbzeitpause und dann habe ich gemerkt, boah, die ist sturzbesoffen. Also ne, wenn man das so plötzlich merkt, ja, ja, also da ist jetzt die Kante erreicht. Die hat jetzt irgendwie 2 Liter Bier intus, ne, irgendwie, die kriegt nichts mehr mit vom Spiel. Dann hat sie mir immer so laut ins Ohr gelabert und so, was man dann halt macht. Und ich habe gedacht, oh, also ne, das sind schon Momente, wo ich immer denke, oh Gott sei Dank habe ich nicht getrunken. Ne? Also weil das war, für sie war der Abend gelaufen in dem Moment. Ne? Also das war nichts mehr vom Spiel mit. Ich weiß, sie muss nach dem Abpfiff, muss sie woanders hin, sie muss da weiter trinken, sie muss, also so, oder sowas. Also ich weiß es bei ihr auch und bei mir wäre es eben auch so gewesen. Ne? Ich hätte dann weiter gemusst, ich hätte dann noch, genau, bis ich nicht mehr kann, bis ich wirklich ne, so müde bin, weil, ne, bis ich ja. nicht mehr kann, dann muss sie weiter trinken und dann ja, am nächsten Tag im Arsch zu sein. So, ne? Und das freut mich immer noch total, dass ich das nicht muss. Ich sitze manchmal auch, wenn ich aus der Kneipe komme, ich habe ein kleines Klapprad, mit dem ich dann nach Hause fahre und ich sitze da auf dem Fahrrad und denke, oh Gott, es ist so schön. Also ich freue mich so darüber. Ne? Das ist echt, ja.
Ja, das ist so cool. Ey, mega, mega. Also ja. man kann trotzdem noch in die Kneipe gehen und ihr könnt trotzdem zum Fußball und habt einfach eine bessere Zeit, eine andere Zeit, eine immer die ganze Zeit eine gute Zeit. Hey, vielen, 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 vielen Dank, Dani. Mega, mega cool. Danke, richtig, richtig toll.
Ja, danke dir für die Einladung. Es war ein sehr nettes Gespräch. Ich denke, wir sehen uns in Leipzig, ne, beim Recovery
Walk. Wir sehen uns. Oh Gott, yes! Ja. Wir sehen uns dort. Genau, am 27. September ist der erste deutsche Recovery Walk. Und ich pack noch mal alles in die Shownotes. Ja. Bist du auch zum Konzert dann da?
Ich werde das natürlich selbstbewusst entscheiden, ob ich... Aber natürlich. Also du spielst schon im Park, ne, oder?
Nee, wir spielen an der Aftershow-Party.
Ah ja, da oft in diesem...
Genau, vom Pink Collective. Pink Cloud Collective.
Alles klar. Ja. Nee, also ich denke schon, dass ich da noch... genau, wenn ich zwischendurch eine Pause machen kann, ist alles gut.
Ja.
Da komme ich auf mich. Also natürlich will ich da abends noch hin. Ich habe es gemerkt auf dem letzten Nice Rider, wollte ich eigentlich auch unbedingt tanzen gehen. Ich muss aber sagen, da war ich auch im Orga-Team und so weiter.
Ja.
Ich musste nach Hause, ich war fertig, irgendwie 3 Tage. Meine Social Battery war empty und ich konnte leider nicht tanzen. Das war sehr ärgerlich, aber das ist dann halt auch so. Ne? Man merkt halt, wann Schluss ist. Aber ich natürlich gucke ich mir dein Konzert. Also ich sag jetzt, wie kann ich dein Konzert verpassen?
Oh. Danke, danke. Es sind ja noch viele andere coole Künstlerinnen da und die haben ganz viel geplant. Ich freue mich auch. Hey, wir sehen uns dort. Mega ja, cool. Gut. Hey, hab einen wunderschönen Abend noch. Wir sehen uns. Danke, Dani.
Bis dann, mach's gut.
Ciao, ciao.
Ihr Lieben, in den Shownotes verlinke ich euch noch das Buch, von dem Dani gesprochen hat. Familienkrankheit, Alkoholismus, im Sog der Abhängigkeit ist der Titel von Ursula Lambau. Ich verlinke euch Danis Instagram, Sober St. Pauli, Nüchtern ausgehen auf und um St. Pauli. Ich verlinke euch den Verein Nice Dry, ein ganz toller Verein, der auch in Deutschland tätig ist und der Sober Events macht. Mit Maurice Rieger war auch schon hier zu Gast im Podcast, war mein erster Podcast-Gast. Und natürlich noch die Anmeldung zum Recovery Walk in Leipzig, beziehungsweise die Website vom Verein Recovery Deutschland e.V. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche. Fühlt euch umarmt. Eure Linda von Sober Art.